Guten Morgen miteinander. Ich habe in der letzten Zeit der Situation entsprechend das Gefühl, ich wähle immer so schlechte Titel. Der Titel heute heisst «Eine fröhliche Seele». Wir haben es schwer in der Welt, wir haben es schwer in der Gemeinde und jetzt komme ich mit «Eine fröhliche Seele». Da habe ich gedacht, das ist ein kleiner plumper Titel. Irgendwo durch könnte man in diesen schwierigen Zeiten vielleicht bessere Titel finden. Und gleich hatte ich den Eindruck, ja, gerade weil die Zeiten schwer sind, brauchen wir eine Ermutigung. Und es steht in der Bibel von einer fröhlichen Seele. Es steht in diesem Vers hier, in Jesaja 61. Ich habe selten so kurze Predigttexte. Kommen dann vielleicht schon auf den einen oder anderen Text, aber es ist nicht einmal ein ganzer Vers. Es ist nur der Anfang vom Vers 10 im Jesaja 61. Ich freue mich sehr in dem Herrn. Und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen und mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Ich freue mich sehr. Also die wahre Freude, denken Sie mir, ist einig, die gibt es nur in dem Herrn. Das ist der Ort, wo wir Zuflucht finden, wo wir Geborgenheit haben, wo wir wirklich dürfen Freude finden, auch in schweren Zeiten. Schon der Nehemia sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und dann geht es weiter, meine Seele ist fröhlich. Könntet ihr jetzt sagen, dass die Grundstimmung von eurer Seele heute Morgen, wo ihr hierher gekommen seid, fröhlich war? Vielleicht kann das sein oder das andere. Ja, hoffe so. Vielleicht können wir es nicht alle. Manchmal sind wir bedrückt. Manchmal läuft es nicht so rund, wie wir wetten. Manchmal haben wir irgendwo Sand im Getriebe. Aber ich möchte euch auf einen ganz kleinen, aber feinen Unterschied hier in diesem Vers aufmerksam machen. Es heisst, ich freue mich sehr in dem Herrn. Und dann heisst es, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Jetzt wird es persönlich. Und wenn der Gott einfach ein ferner Gott ist irgendwo, dann wird meine Seele nicht wirklich fröhlich. Aber wenn es mein ganz persönlich Gott ist, wo ich auch eine Beziehung darf zu ihm haben, als zu meinem himmlischen Vater, weil ich weiss, er hat mir vergeben, ich habe meine Schuld dürfen am Kreuz von Golgatha abladen und jetzt hat er mich angenommen als sein Kind, er ist mein Gott, dann kann die Seele fröhlich werden. In meinem Herrn. Wenn wir Gewissheit haben, Gottes Kinder zu sein, dann ist viel gut. Ich weiss allerdings, dass die Seele eben nicht immer einfach so fröhlich ist. Die Seele kann auch krank werden. Schwer krank. Wir nennen das dann zum Beispiel Depression. Oder wir sagen Schwermut. Oder Burnout. Oder Bekümmertheit. Oder Melancholie. Oder Weltschmerz. Oder Verzweiflung. Oder Traurigkeit. Oder, und jetzt lasse ich euch noch mehr Wörter anhängen, wenn ihr wollt. Es geht schon noch. Ja, das gibt's. Und das bräuchte es manchmal. Und dann, keine Angst, dann sind wir nicht ungeistlich, wenn das passiert. Aber dann dürfen wir wissen, trotz in dieser Trauer, in dieser Verzweiflung, in dem Schweren, wo uns brechen kann, trotzdem gibt es Hilfe. Es gibt Hilfe bei meinem Gott. Da finde ich Geborgenheit, da finde ich Zuflucht, da kann ich hergehen. Und darum steht es da hier. Und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Und wenn wir wirklich die persönliche Beziehung zu dem Gott haben, zu unserem Vater im Himmel, dann haben wir Grund zum fröhlich sein. Und hier stehen sogar zwei Gründe. Und das finde ich auch schön, dass gerade zwei Gründe angeführt sind. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Wow. Das Heil in Jesus Christus. Vergebung von Schuld. Ja, das schenkt Frieden. Heilig von seelischen Verletzungen. Das ist auch sehr schön, dass das Heil uns auch heilig schenkt. Gerade von seelischen Verletzungen. Wenn ich vergeben kann, weil Gott mir vergeben hat, dann bin ich nicht mehr verbittert auf meine Nächsten. Ich kann ihn vergeben. Das gibt Frieden. Oder das Heil, das einfach viel tiefe Freude und Dankbarkeit bewirkt, dass wir einen Gott haben, wo er so gut mit uns umgeht. Oder zweiter Grund, und mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Mantel von der Gerechtigkeit. Wir sind gerechtfertigt. Keine Schuld mehr um den Weg. Wir haben jetzt in unserem Dorf eine neue 30er-Zone. Die ist ganz kurz, ich weiß nicht, vielleicht 200 Meter oder so. Für was die der 30 gemacht haben, weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle habe ich es auch schon vergessen und nicht mehr beachtet und bin mit 50 Türen und plötzlich, oh, da wäre ja 30, oder? Jetzt wäre ich eigentlich schuldig. Es hat es dann auch niemand gemerkt und es war auch gerade keine Kontrolle gewesen, also hatte ich Glück gehabt. Aber in unserem Leben, das wollte ich damit sagen, werden wir eben schon etwas schuldig. Ab und zu bräuchte es einfach, wir werden schuldig. Irgendwo etwas. Auch unseren Geschwistern gegenüber oder irgendetwas oder böse Gedanken, böse Worte. Wir werden verrückt, weil etwas misslingt und ja, wir werden schuldig. Plötzlich habe ich gedacht, jetzt hat es mich heute nicht gebraucht. Wenn es mal eine Gerichtsverhandlung gab, wie manche Bundesordner von mir gab es echt. Jetzt bin ich nicht ein Schwerverbrecher, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, es gäbe gross viel so Bundesordner voll, aber dann habe ich plötzlich gedacht, bei Gott, der kennt ja jeden Gedanken. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest, zum Beispiel. Hoppla. Bin jetzt die alle notiert sind. Eines der ersten Wörter, die unser Dani, unser Sohn, gelehrt hat von mir, ich darf es kaum nicht sagen, war Scheiße. Ich bin in einer Werkstatt gestanden und habe irgendetwas aus Holz gemacht. Und es ist einfach nicht so gekommen, wie ich wollte. Und er hat nebendran etwas am Boden geklötzelt. Und ich habe das offenbar ein paar Mal gesagt. Und beim Nachtessen plötzlich ist es gekommen, oder? Der herzige kleine Giel. Ja, wüste Wörter braucht. Von wem hat er sie? Von mir. Super. Und wenn wir denken, wie Gott mit unserer Schuld umgeht, dann ist das ganz fantastisch. Ich lese die Stelle, die mir am besten gefällt, was die Lösung von Schuld betrifft, ist im Kolosser 2, 13, 14. Er, Gott, hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, das ist noch ziemlich ein schlimmer Zustand, he? Seid einfach tot gewesen ohne Gott, mit Christus lebendig gemacht. Und wie hat er das gemacht? Indem er euch alle Übertretungen vergab. Alle. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das ist gewaltig. Für mich die beste Definition von Vergebung. Die dürfen wir haben. Eine totale Vergebung. Vollständig erlöst. Alle Übertretungen sind weg. Die Schuld sind wir los. Jetzt sind wir frei. Und in dieser Freiheit von Schuld ist es möglich, eine fröhliche Seele zu haben. Wir sind nicht mehr schuldig. Wir sind gerechtfertigt, gerecht gesprochen durch das Blut von Jesus Christus. Heute haben wir daran gedacht, im Abendmahl. Was er für uns gemacht hat, das ist fantastisch. Ich lese den Vers noch einmal. Ich freue mich sehr in dem Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Meine Frau hat mir zwar gesagt, ich soll es nicht sagen, ich sage es jetzt gleich. Wo sie mich gefragt hat, letzten Sonntag, über was predigst, ich habe schon letzten Sonntag über das predigt. Damit ich die Lieder auswählen kann, hat er das gesagt, und dann hat sie gesagt, oh nein. Er hat gesagt, wieso nicht? Ja komm, das sind die Anfänge vom Glauben. Das weiss jeder. Das ist zwar schön hier, aber das weiss man einfach. Es ist ja so, ja, wir haben Vergebung und wir können uns im Herrn freuen. Wir können fröhlich sein in Gott. Er hat uns gerechtfertigt. Das weiss jeder. Über das musst du doch nicht mehr reden. Und ich gesagt, ja, eigentlich hast du schon recht. Und manchmal ist es aber gleich gut, wenn wir uns noch daran erinnern, was Gott da alles für uns gemacht hat. Und irgendwie müssen wir schon schauen, dass noch ein bisschen Fleisch am Knochen ist, wenn wir so über Grundlagen reden, oder? Okay. Der Vers hat mich so getroffen, weil er in einem Lebenslauf ist gestanden von Stefan Ciervo. Und jetzt weiss ich nicht, ob ihr euch noch erinnert an Stefan Ciervo. Der ist immer in die ISB gekommen, wenn wir dort zusammen Gottesdienst hatten, und sonst in Kapellen. Aber im Rollstuhl war ein Patient, ein Bewohner vom Siloa. Sein Vater Italiener, darum heisst er Ciervo, Mutter ein Schweizer. Und etwas ist mir an dem Stefan aufgefallen. Ich habe ihn früher auch besucht. Dann bin ich umgeteilt worden in ein anderes Gebäude. Da hatte ich den Kontakt nicht mehr so gehabt, höchstens noch am Sonntag. Der hat immer, aber jetzt wirklich immer, fröhlich reingeschaut. Er ist im Rollstuhl gesessen, hat Mühe gehabt zu reden. Ganz langsam hat er etwas sagen. Er hat Mühe gehabt mit Verstehen wegen dem Gehör, und wenn man zu lange Sätze gemacht hat, dann ist er nicht mehr ganz mitgekommen. Es ist einfach zu schnell gegangen, er hat es nicht aufnehmen können. Er hatte eine Krankheit von Geburt an, die hat man zuerst gar nicht gemerkt. In der Pubertät ist die langsam zum Vorschein gekommen. Bis man dann gemerkt hat, was es ist, hat er schon lange den Lehrabschluss gehabt und war Lehrlingsausbildner in einer Firma. Und mit 35 hat er einen Schlaganfall gehabt. Und dann hat er sich angefangen, zurückkämpfen ins Leben. Feierlich mit Erfolg. Die rechte Seite war zwar gelähmt, aber er hat wieder angefangen, ein bisschen bewegen. Er hat wieder ein bisschen reden. Er hat einen Therapiehund bekommen. Das ist etwas ganz Geniales, ein Therapiehund. Für ein Jahr, weil nach einem Jahr hat er plötzlich den zweiten Schlag gehabt. Nachher ist der Reha nicht gut gegangen. Und man hat gemerkt, in der eigenen Wohnung geht es nicht mehr. Und man hat gesagt, jetzt musst du den Hund abgeben, weil du brauchst jetzt Pflege in einem Pflegeheim. Dort kannst du ihn eh nicht mitnehmen. Und er hat das beschrieben, wie er sich von diesem Hund verabschiedet hat. Und dann ist er ins Silo angekommen, und die ersten 3 Jahre waren einfach nur schwer. Alles verloren. Gesundheit, die Wohnung, der Beruf, einfach alles. Der Hund. Und jetzt bist du da. Und dann schreibt er etwas ganz, ganz Ehrliches. Er schreibt: Der Glaube war noch da, doch das Feuer der Nachfolge hatte sich zurückgezogen. Ich sehe jetzt heute Morgen da innen gerade niemand im Rollstuhl. Wie sieht es aus mit dem Feuer von der Nachfolge? Wow. Da habe ich gedacht, der sitzt im Rollstuhl. Der hat alles wirklich verloren. Und jetzt kommt der fröhliche Gottesdienst. Und in seinem Bericht über sein Leben, wo ich mich gefragt habe, wie hat er den überhaupt geschrieben, weil er hat meistens mit dem Mittelfinger geschrieben. Er hat geschaut und nachher gedrückt. Und nachher den nächsten Buchstabe. Und manchmal hat er daneben gebracht und dort musste er korrigieren. Dann hat mir jemand gesagt, ja, er hatte eben eine Software gehabt, wo er einfach darauf reden konnte, und dann hat es aufgeschrieben. Meistens hat er es dann so gemacht, er hat sich die Mühe genommen, hat Seiten geschrieben. Ja, das Feuer der Nachfolge hatte sich zurückgezogen. Das ist mir auch schon passiert. Schon mehr wieder, als es gut ist. Das Feuer vor Nachfolge. Haben wir es noch? Geht es doch gut? Ich musste sagen, Heimatland, im Vergleich mit ihm bin ich ja wahnsinnig frei. Und dann bin ich ja sehr gesund. Ja, ich bin jetzt 70 und spüre diese so jenes, es kommt. He. Aber mal, eigentlich bin ich dankbar für meine Gesundheit. Wo ist das Feuer von der Nachfolge? Er hat keine Freude mehr im Herz gehabt. Und dann hat er auch nicht mehr in der Bibel gelesen. Und dann hat er geschrieben, da ist plötzlich ein Wunder passiert. Und ich würde sagen, das ist ganz still und leise gekommen. Er schreibt, und das ist jetzt interessant, was mit ihm da passiert ist. Ich glaube, Jesus schenkte mir wieder Freude. Und diese Freude löste Motivation aus. Und die Motivation löste dann das Bibellesen wieder aus. Und das Bibellesen stärkte mich im Geist und so weiter. Das hat mir gefallen. Und so weiter. Jetzt ist das Feuer von der Nachfolge plötzlich wieder gekommen. Freude ist gekommen. Woher hat er nicht können sagen? Er hat nicht gesagt, ah, ich habe ja wieder können aus dem Rollstuhl aufstehen, wieder können selber laufen und den Hunger habe ich auch wieder bekommen. Nein, nicht. Ich glaube einfach, Jesus hat mir wieder Freude gegeben. Und das hat alles ausgelöst, eins nach dem anderen und bis heute und so weiter. Ist einfach gut. Und dann hat er am Schluss von seinem Bericht zu seinem Leben, wo er nicht als Lebenslauf gedacht hat für seine Beerdigung. Er ist vor 2 Wochen gestorben und hat den letzten Mittwoch seine Abdankung gehabt. Hat er gesagt, ich schreibe jetzt noch 2 Versen auf, die mir viel Kraft gegeben haben in dieser Zeit. Und dann schreibt er eben das auf, oder? Ich freue mich sehr in dem Herrn. Und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Und der 2. Vers, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der hat noch so schön geschrieben, ich kommentiere dir jetzt nicht. Und ich hatte das Gefühl, muss auch nicht, Stefan. Dein Leben ist der Kommentar zu diesen Versen. Das war sensationell. Ich habe jetzt den ersten kommentiert, den zweiten kommentiere ich auch nicht. Und plötzlich habe ich gedacht, wunderschön, super, der Vers, aber wo steht er und in welchem Zusammenhang steht das alles? Und dann bin ich noch so ein bisschen Jesaja 61 und habe ganz etwas Interessantes gefunden. Jesaja 61 fängt so an. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und jetzt höre ich wieder auf mit dem Satz. Es ging weiter im Jesaja. Aber im Lukas geht es nicht mehr weiter. Und jetzt machen wir einen Sprung einfach gerade ins Neue Testament. Dort steht genau der gleiche Vers eben auch. Jesus liest den. Und wenn wir das anschauen, dann ist es ganz interessant. Jesus ist in seiner Vaterstadt, da wo er aufgewachsen ist, in Nazareth. Er geht am Sabbat in die Synagoge und es ist erst Lukas 4. Also wir sind noch am Anfang. Und es ist tatsächlich ganz am Anfang von seinem Wirken. Seine Versuchung hat gerade stattgefunden. Und die ersten Wunder in Kapernaum. Und dann kommt er nach Nazareth, in seine Stadt. Es heisst dort übrigens, dort, wo er sich erzogen wurde. Habe ich geschmunzelt. Muss man dort den Sohn Gottes erziehen? Aber es steht so in der Bibel, dort sei er erzogen worden, in Nazareth. Man hat ihn dort gesehen, aufwachsen. Und jetzt kommt er in seine Vaterstadt, in die Synagogen, und der Synagogenvorsteher bittet ihn, dass er aus der Torarolle vorliest. Das ist eine Torarolle. Und so eine Torarolle hat es noch in sich, oder? Wir haben heute Bibeln, Bücher, wir sind es gewohnt, wenn ich vorne etwas nachschauen will, dann kann ich schnell so machen, oder ich kann Hurti so machen, das könnt ihr mit einer Torarolle nicht. Die ist einfach dort offen, wo sie offen ist. Und dann müsst ihr ein bisschen drehen. Und man hat Jesus gegeben, die Rolle, die sie zusammen, ganz nach benang, wenn sie versorgt ist. Und dann rollt man sie einfach auseinander. Und dann liest man dort, wo man gerade ist. Und dann tut man weiter rollen. Und dann liest man einfach weiter. Und ausgerechnet diese Stelle war der. Jesus hat das schon gewusst. Und dann hat er etwas ganz Besonderes gesagt. Er hat das gelesen, hat dort aufgehört, wo wir vorhin aufgehört haben, und hat gesagt, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Welche Schrift? Der Geist des Herrn des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Wer kann schon sagen, dass Gott höchstpersönlich ihn gesalbt hat? Also wenn das stimmt, dass sich das jetzt erfüllt, dann muss es ja Gottes Sohn sein, der da steht, oder? Dann muss es der Messias sein. Und wenn er von dem Gnadenjahr redet, wo jetzt anfängt, zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn, wenn der Messias eben kommt, jetzt ist es erfüllt. Und dann haben die Leute in Nazareth zuerst Freude gehabt. Wahrscheinlich hätten wir auch, jetzt erleben wir mal Erfüllung von Prophetie, oder? Und nachher haben sie angefangen zu zweifeln. Dann haben sie gesagt, Moment. Das ist doch Zimmermanns Sohn da, vom Josef. Ist doch hier aufgewachsen. Und darum hat Jesus dann weitergefahren und gesagt, ja, ich weiss schon, ein Prophet nützt nichts in seiner Vaterstadt. Dort glauben die wenigsten an. Ihr würdet vielleicht nur glauben, wenn ich die gleichen Wunder bei euch mache, die ich in Kapernaum habe gemacht. Und Jesus hat kein Wunder angefangen zu machen. Und dann hat er ihnen gesagt, wenn ihr keine Wunder seht, wollt ihr nicht glauben. Es hat doch, und jetzt wird es heissen, es hat doch viele Witwen gegeben in Israel zur Zeit von Elia. Aber wo hat Gott den Elia hergeschickt? Zu einer Witwe in Zarpat oder Sarepta, je nach Übersetzung, ins Ausland. Und es hat doch viele Aussätzige gegeben in Israel zur Zeit von Elisa. Und wer hat er gesund gemacht? Ein einziger, der Naaman, der Syrer, erst noch der General von einer findlichen Armee. Aber niemand von euch. Sie haben es verstanden. Sie sind zornig geworden. Sie sind auf Jesus los, haben ihn gepackt und haben gesagt, wir bringen dich um. Sie haben ihn auf einen Berg geführt, in der Nähe von Nazareth, und haben ihn dort wollen überausstossen und zu Tod werfen. Der Berg, kann man dort drauf sehen, die Platte, Berg des Abgrundes. Und ich als Schweizer habe mir so gedacht, ja, also in Israel, da gibt es keine Berge, da gibt es Hügel. Etwa ein paar Höger, oder? Aber nicht wirklich ein Berg. Vielleicht der Hermon im ganzen Norden, ja. Etwa vielleicht noch der Karmel, aber dann ist fertig, dann hat es noch ein paar Hügel. Und dann sind wir da schauen. Wir waren dort oben gewesen, tatsächlich. Da sehen wir Nazareth von diesem Berg aus. Nazareth ist mittlerweile eine riesengroße Stadt. Geht hier auf der Foto nach links und rechts eher noch weiter, weder die Breite, die wir schon sehen. Ist also wirklich gross. Und wenn wir jetzt ein bisschen nach links wenden, dann sehen wir plötzlich so Abgründe. Und er ging es. Ich bin dort vorne gestanden und habe geschaut, da könnte einer zu Tode fallen, tatsächlich. Das wäre möglich. Ganz links sieht man noch so den Rücken von jemandem. Es gibt offenbar immer Leute, die müssen Beine über einen Abgrund hängen und einen Adrenalinschub brauchen. Der könnte man wirklich runterfallen. Und jetzt macht Jesus ein Wunder. Sie führen ihn hierher und ich stelle mir jetzt vor, ich bin vorher schauen, aber vorsichtig, einfach so ein bisschen drüber abgeschaut und wieder zurück. Aber wenn er jetzt zuvorderst steht und hinten hat er eine Menschenmenge, die ihn runterschöpfen will. Was macht er jetzt? Könnt ihr nichts machen. Jesus dreht sich um und läuft draussen durch, einfach weg. So steht es in der Bibel. Als hätte er wollen sagen, jetzt habt ihr euch ein Wunder. Jetzt könnt ihr glauben, ihr hättet mich ja nicht runterfallen können. Seid alle da, ich bin zuvorderst vor, ich kann mich einfach umdrehen und durch euch durch fortlaufen. Es kann keiner etwas machen. Jesus ist weggelaufen. Manchmal reagieren wir vielleicht ganz ähnlich wie die Einwohner von Nazareth. Wir wollen auch Wunder, dass unser Glaube gestärkt wird. Vielleicht, wenn wir krank sind, schwer krank, dass einer kommt oder die Ältesten kommen und beten mit uns und peng, sind wir gesund. Wäre wunderschön. Ja, man möchte es gönnen. Man möchte es jedem gönnen. Funktioniert selten so. Oder dass, wenn es wirklich eng wird finanziell und fast nicht mehr geht, dass plötzlich von irgendwo der grosse Scheck kommt, den wir nachher ausgesorgt haben bis Ende Leben, aber lieber ohne zu arbeiten selber dafür. Ja, wir wären empfänglich für Wunder, oder? Sehr. Oder wenn wir bedrückt sind, dass wir einfach plötzlich wieder fröhlich sind, dass alles gut ist und ja, Spass haben. Nein, das Leben ist eben kein Spass. Fröhlich ist gut. Spass ein bisschen weniger manchmal. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir plötzlich gesagt, kommt bei mir auch ohne Wunder das Feuer von der Nachfolge wieder. Kommt das zurück. Einfach nur so durch den Glauben an den Jesus, der uns helfen will. Und dann ist mir die andere Geschichte in den Sinn gekommen, von dem reichen Obersten von einer Synagoge. Die Bibel nennt ihn den reichen Jüngling. Ich weiss nicht so recht, warum Jüngling. Es steht eigentlich nie, er sei ein Jüngling. Es steht aber, dass der zu Jesus hergelaufen ist und er ist vor Jesus auf die Knie gefallen. Und er hat gesagt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und dann hat Jesus von Gebot aufzählen. Nicht alle 10, aber er hat ein paar aufgezählt. Er hat gesagt, das. Dann hat er sagen, habe ich alle beobachtet und eingehalten von Jugend an. Vielleicht sagt man darum der reiche Jüngling, weil er sagt, ich habe es von Jugend an eingehalten. Dann musste ich staunen und sagen, Potz, der hat die Religion ernst genommen. Hat den Glauben ernst genommen, hat sich Mühe gegeben im Leben. Der hat Gebot beachtet. Und dann steht, Jesus hat ihn angeschaut und ihn lieb gewonnen. Weil er merkt, der lügt mir da nichts vor. Der haltet sich dran, er gibt sich Mühe, lebt anständig. Und dann hat er ihm gesagt, Jesus hat einfach gemerkt, wo der Wundpunkt liegt, oder? Und sagt ihm, geh hey, verkauf alles, was hast, gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folg mir nachher. Und die Geschichte berührt mich, da ist einer, wo Jesus wirklich hoch achtet. Ich nehme nicht an, dass der Theater spielt, wo er kommt, auf die Knie fällt und sagt, guter Meister, meint es ehrlich. Und er nimmt eben die Religion oder Glauben nimmt er ernst. Und Jesus gewinnt ihn lieb. Aber er sagt ihm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nachher. Verzicht. Nachfolge von Jesus kann eben auch Verzicht bedeuten. Und daran, dieser echten Nachfolge, alles, was ihn persönlich betrifft, in den Hintergrund stellen, Jesus kommt jetzt zuvorderst her, an dem scheitert er. Und geht traurig weg. Kein Feuer in der Nachfolge. Und wir? Ich denke, wir achten Jesus auch. Wir sind dankbar für die Kleider des Heils, für einen Mantel von der Gerechtigkeit, für die Rechtfertigung aus Gnade. Wir nehmen Gottes Gebot ernst. Wir wollen im Glauben leben. Ja, wir merken es, ab und zu übertreten wir ein Gebot. Wir tun Buße, stehen wieder auf, gehen weiter. Aber sind wir bereit zum Verzicht von der Nachfolge? Oder wie Jesus das nennt, das Kreuz auf sich zu nehmen. Unsere irdischen Güter auf einen zweiten Platz stellen, damit Jesus den ersten Platz darf haben in unserem Leben, überall. Dass er, wie man so schön sagt, Sagen hat. Er darf sagen, was durchgeht, was wir sollen tun. Und das bedeutet halt manchmal für uns auch Verzicht oder eben das Kreuz auf sich nehmen. Und genau das hat mich dazu geführt, etwas eben ein bisschen zu dem Stefan Ciervo sagen. Sie haben ihm Stefan gesagt, manchmal auch Stuvi. Und ich habe ihm, weil er Ciervo geheissen, immer Stefano gesagt. Ich dachte, ja, Ciervo, italienisches Geschlecht, dann ist er auch ein Italiener, ist er auch halb gewesen. Und dann habe ihm Stefano gesagt, er hat mich nie korrigiert. Und jetzt habe ich das seiner Schwester gesagt, bei der Abdankung, wo wir miteinander einfach so geredet haben, auch vorher. Und er hat gesagt, es tut mir leid, ich habe ihm Stefano gesagt. Er hat gesagt, macht nichts, das hätte er gerne gehabt, wenn man ihm Stefano sagt. Bin ich froh gewesen. Und er hat gemeint, das sei sein richtiger Name, Stefano. Einfach der Stefan. Alles hergegeben. Gesundheit, Freiheit, Wohnung, Therapiehund. Und dann hat er Mühe gehabt, oder? Wirklich Mühe. Aber nachher ist er an diesem Vers wieder aufgerichtet worden. Ich freue mich sehr in dem Herrn. Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Und vielleicht laufen wir manchmal Gefahr, dass wir sagen, ich habe ja das Heil, ich habe ja die Vergebung und ich habe den Mantel für Gerechtigkeit, ich bin gerechtfertigt, ist ja alles gut. Ja, ist wirklich alles gut. Aber dann fängt es an mit der Nachfolge. Jetzt wollen wir Jesus wirklich an der ersten Stelle haben. Das wäre ganz, ganz wichtig, dass das kommt. Und dass wir darum bitten, dass das Feuer von der Nachfolge auch wieder kommt. Oder auch, man könnte so sagen, die erste Liebe. Ganz interessant mit dieser ersten Liebe. Wenn man den Vers da hier fertig liest, dann heisst es dort, vom Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Ah, Bräutigam und Braut, erste Liebe. Ja, unsere erste Liebe zu Gott. Aus Dankbarkeit fürs Heil und für die Rechtsprechung. Ja, der Stefan hat uns das hinterlassen. Ist eigentlich sehr schön. Noch eins zurück. Er hat auch noch gesagt, seiner Schwester einmal, das hat sie am Freitagnachmittag bei der Beisetzung auf dem Friedhof erzählt. Plötzlich haben ihre Brüder ihr gesagt, Madeleine, ziehen wir mal den Ring ab. Sie hatte einen neuen Ring gehabt, noch nicht sehr lang. Dann hat sie gesagt, was, wieso? Mal, komm, ziehen wir ihn ab. Dann hat sie müssen den Ring abziehen. Dann hat er, und jetzt lese, was drinnen steht im Ring. Dann haben sie da schauen und da war etwas reingraviert. Ich bin frei. Das ist ein Zeugnis. Der sitzt im Rollstuhl, der kann nur mit einem Finger schreiben. Oder der halt drauf reden. Und die Pflege im Silo hat mir gesagt, ja, manchmal hat er dann sein iPad genommen und ist mit dem Rollstuhl verschwunden. Und dann hat man ihn irgendwo gefunden in einem stillen Raum, wo er eben auf sein iPad hat geredet. Aber auch das war schwierig für ihn, weil er mit Sprechen Mühe hatte. Aber er hat es wollen festhalten. Ich bin frei, weil ich habe das Heil, ich habe die Vergebung, Gott hat mir das alles geschenkt und das Feuer vor Nachfolge ist wieder gekommen. Übrigens müssen wir gar nicht so Angst haben, wenn wir Gott alles hergeben. Der Stefan hat noch ein Blatt geschrieben, eins hinterlassen. Das ist schon fast wie sein Testament. Die Familie hat das gefunden, was sie das Zimmer aufgeräumt haben. Und dann haben sie mir es noch geschickt. Und er hat gesagt, schau mal, was der geschrieben hat. Titel heisst «Lebensziele von Stefan Ciervo», hat er selber geschrieben, oder? Jesus Christus zu lieben, ihm ähnlicher zu werden. Und das Ähnlichwerden hat er noch gerade umgesetzt. Gelesenes Wort «Leben» umsetzen. Das ist eigentlich so einfach, he? Wenn wir bei Jesus ähnlicher werden, müssen wir nur die Bibel lesen und dann auch noch machen, was wir haben gelesen. Das ist gut. Gemeinschaft pflegen mit Christen und nicht Christen. Manchmal ziehen wir uns fast ein bisschen zurück so in unseren christlichen Kuchen. Oder? Da ist sein Wohl. Aber wir sollten auch mit Nicht-Christen Kontakt pflegen. Wir wollen sie ja gewinnen. Botschafter sein, das können wir ja nur, wenn wir Nicht-Christen kennen. Menschen und der Gemeinde dienen. Er im Rollstuhl. Ich will den Menschen und der Gemeinde dienen. Gottes Auftrag für mein Leben erfüllen, Jesus als Mittelpunkt in mein Leben stellen, meine Sinn und Gedanken ändern. Wow, der hat gute Ziele notiert. An der Frucht vom Geist wachsen. Jesus, der Heilige Geist und der Vater näher lernen kennen. Das waren seine Ziele. Und da muss ich sagen, ja, das sind auch unsere Ziele. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Das ist es. Das wollen wir erreichen. Das soll unser Leben bestimmen. Der Stefan hat erlebt, dass Gott das Wunder kann tun kann, die Freude auch in schweren Zeiten zu geben. Er hat schwere Zeiten erlebt, eigentlich am Laufmeter. Und trotzdem war er froh gewesen, fröhlich in seinem Herr. Und er hat Jesus an die erste Stelle gesetzt. Pflege im Silo hat gesagt, wisst ihr, er war ein Besonderer. wenn hier jemand stirbt, und das passiert auch oft, oder? In so einem Heim, wo Pflegefälle und betagte Leute sind, da stirbt gäng immer jemand. Und dann gibt es wieder jemand Neues in diesem Zimmer und so. Und sie sagen, viele von denen, die hier vorbeigehen, haben wir nach einem gewissen Zeit vergessen. Das ist logisch, wir haben andere, wir müssen für die uns kümmern und so weiter. Läuft immer viel. Aber der Stefan, den werden wir nicht vergessen. Das hat die Pflege dort im Heim gesagt. Das war denen einfach ein grosses Zeugnis gewesen. Und ich denke, wenn wir unsere Wünsche hinterher anstellen, dann dürfen wir merken, dass Jesus uns segnet. Das Feuer von Nachfolge wird wieder kommen. Unsere Seelen werden fröhlich in unserem Herrn. Und darum ist das das Beste, was wir machen können. Jesus in die Mitte von unserem Leben stellen und ihm nachfolgen, von ganzem Herzen und mit Freude. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Bibelstellen, auch wenn es manchmal Bibelstellen sind, die wir doch kennen. Oder die eine Aussage machen, die uns eigentlich klar ist. Und doch müssen wir uns gerne wieder daran orientieren. Und immer wieder zu dir zurückkommen, die ganz bewusst in die Mitte stellen von unserem Leben, damit das Feuer vor Nachfolge nicht verlöscht. Danke, Herr, dass du uns lieb hast, dass du uns Kleider vom Heil geschenkt hast, der Mantel vor Gerechtigkeit. Hab Lob und Dank dafür. Und aus diesem Dank wollen wir zurückfinden zu der ersten Liebe. Dir lieb haben und dir nachfolgen und unsere Wünsche ein bisschen in die zweite Reihe zurücktun. Danke, dass du unser Herr sein willst. Amen.